Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist also jetzt die letzte Vorlesung in diesem Semester. Und wie mehrmals angekündigt, möchte ich jetzt die Hauptpunkte noch einmal in aller Kürze darlegen, vor allem auch im Hinblick auf die Prüfung nächste Woche. Wie gesagt, also nächste Woche am 4. ist dann der erste Prüfungstermin hier an diesem Ort um 17 Uhr. Damit auch mal zu vergewissern. Ja, 17 Uhr, 4. Februar. Die Vorlesung trägt noch immer den Titel Evolutionäre Erkenntnistheorie, die Naturgeschichte der Vernunft und Unvernunft. Was schon einmal bedeutet, dass Probleme, vor allem Vernunft, Vernunfterkenntnis, die üblicherweise der Philosophie überantwortet worden sind, nun unter naturgeschichtlichem, evolutionstheoretischem Aspekt betrachtet werden können. Das ist nicht neu, das geht zurück auf Darwin und andere Evolutionstheoretiker im 19. Jahrhundert. Aber wie ich zu Beginn sagte, in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat die evolutionäre Erkenntnistheorie ganz besonders zu Debatten, vor allem mit Philosophen, geführt. Kurz gesagt, evolutionäre Erkenntnistheorie, wie der Ausdruck schon bedeutet, heißt eine evolutionäre Beschreibung und Rekonstruktion von Erkenntnismechanismen ganz allgemein, das heißt von kognitiven Mechanismen, nicht nur von menschlicher Vernunfterkenntnis. Die evolutionäre Erkenntnistheorie ist eine Folge, eine notwendige Folge der allgemeinen Evolutionstheorie, der biologischen Evolutionstheorie. Wenn man akzeptiert, und daran lässt sich heute nicht mehr ernsthaft zweifeln, außer in Kreisen von Esoterikern und Kreationisten, dass Evolution stattgefunden hat, dass Organismenarten, einschließlich des Menschen, in langen Zeiträumen veränderlich sind, dann kann man keinen Sprung erlauben, dann gibt es keine Wunder, dann müssen auch hochkomplizierte Phänomene im kognitiven Bereich, im Erkenntnisbereich, einschließlich Vernunft und Unvernunft, eine evolutionäre Basis haben. Und das heißt also, die evolutionäre Erkenntnistheorie geht davon aus, was uns Menschen betrifft, alle unsere Erkenntnisleistungen, wir kommen darauf heute auch noch zurück, bis hin zu so komplizierten Komplexen wie eben Vernunft, Denken, Sprache, haben sich nicht im luftleeren Raum entwickelt oder sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich allmählich in der Evolution entfaltet und für alles, was uns Menschen auszeichnet, finden wir zumindest in Ansätzen oder Vorstufen schon Vorläufermechanismen oder Prozesse der anderen Lebewesen. Die evolutionäre Erkenntnistheorie bietet also aus evolutionstheoretischer Sicht Antworten auf altehrwürdige philosophische, erkenntnistheoretische Fragen, die da vor allem sind, was ist Erkenntnis überhaupt? Woher kommt Erkenntnis? Woher können wir überhaupt etwas erkennen? Gibt es Grenzen der Erkenntnis, beziehungsweise wie weit reicht unsere Erkenntnis? Diese zentralen Fragen der philosophischen Erkenntnistheorie, die auf die Antike zurückgehen, lassen sich also unter evolutionstheoretischem Aspekt relativ neuen Antworten zuführen. Die allgemeine Antwort, was unsere menschliche Erkenntnis betrifft, ist noch einmal, sie fiel nicht vom Himmel, sie hat sich im Laufe der Evolution aus Vorstufen heraus entwickelt. Das war einmal der erste Punkt zur evolutionären Erkenntnistheorie. Noch einmal, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Zweiter Punkt. Leben kann insgesamt als ein kognitiver Vorgang beschrieben werden, in dem Sinne, dass alle Organismen, alle Tiere zumal, bis hin zu recht einfachen einzelligen Tieren, Information aus ihrer Umgebung aufnehmen, verarbeiten und im Sinne des eigenen Lebens und Überlebens darauf reagieren. Ein Tier, welcher Art auch immer, das keinerlei Information hat über seine Umgebung, nicht zu reagieren vermag, wird nicht überleben. Es muss Futter finden, muss sich vor Feinden schützen können, muss Geschlechtspartner finden und vieles mehr. Daher kann man also allgemein sagen, Kognition definiert als Information, Informationsaufnahme und Verarbeitung, ist ein universelles Phänomen im Bereich der Lebewesen, zumal der Tiere. Das einfachste Beispiel war das Pantoffeltierchen oder Paramecium, ein winziger, einzelliger, mikroskopisch kleiner Organismus, der herumschwimmt, an ein Hindernis stößt und dann zurückschwimmt, nach links oder rechts, weiterschwimmt, um das Hindernis zu umschwimmen. Das ist eigentlich schon eine erstaunliche Leistung, die dem kleinen Tier, das nicht einmal noch ein Gehirn hat oder ein Nervensystem hat, lediglich abgegrenzte Bezirke in der Zelle zur Wahrnehmung von etwas, eine erstaunliche Leistung, denn sie impliziert, dass das Tier, unter Anführungszeichen, weiß, ich kann da nicht durchschwimmen, ich kann das auch nicht wegstoßen, es wird auch nicht von allein verschwinden, es hilft nur eines, zu versuchen, das zu umschwimmen. Dieser ganz einfache Regelkreis erfuhr dann in der Evolution natürlich sehr, sehr komplizierte also Steigerungsformen mit der Zunahme der Komplexität, mit der Entstehung von Nervensystemen, Sinnesorganen und so weiter. Also Leben ist ein informationsverarbeitender Vorgang. Leben kann insgesamt als kognitiver Vorgang, ein erkenntnisgewinnender Vorgang bezeichnet werden, wobei Erkenntnis, wie gesagt, im weitesten Sinne als Kognition oder Wahrnehmung, könnte man auch sagen, begriffen werden wird. Drittens, abgesehen von Menschen sind alle an Tieren beobachtbaren Erkenntnis, kognitive Leistungen, ratiomorph. Ich schreibe das nochmal in die Tafel, das ist ein wichtiger Begriff. Als ob vernünftig. Der Vernunft ähnlich, aber das hat nichts mit der Vernunft zu tun. Es sind vorbewusste Wahrnehmungsprozesse oder kognitive Prozesse. Der Igel, der sein Stachelkleid aufstellt, wenn sich ein Marder nähert, macht das nicht, weil er darüber nachdenkt, vernünftig. Das ist ein starres Programm gewissermaßen, vorbewusst, ratiomorph. Aber er handelt damit vernünftig, nicht im Sinne seines eigenen Lebens. Der Feldhase, der sitzen bleibt oder liegen bleibt, wenn eine Gefahr sich nähert, handelt unvernünftig, er wird aufgefressen. Da funktioniert der Ratiomorph-Apparat offenbar nicht. Also Ratiomorph, der Vernunft ähnlich, aber nicht mit der Vernunft identisch, als ob vernünftig, lebensdienlich, überlebensdienlich, zweckmäßig im Sinne des Lebens bzw. Überlebens. Rational dagegen nennen wir Vernunfterkenntnis, die spezifisch menschlich ist, und sich dann auch, wie wir gesehen haben, in Unvernunft äußern kann. Und vor allem ist hier dann die wissenschaftliche Erkenntnis gemeint, worauf ich auch noch zurückkommen werde. Man kann sagen, dass die Gesamtheit ratiomorpher, also vernunftähnlicher kognitiver Leistungen, so etwas darstellt wie angeborene Lehrmeister. Anthropomorph gesagt, ein Ausdruck von Konrad Lorenz, den ich öfter zitiert habe und der auch zu den wichtigsten Begründern der evolutionären Erkenntnistheorie zählt. Angeborene Lehrmeister, das heißt im Laufe langer Prozesse der Evolution, durch natürliche Auslese, stabilisierte Mechanismen, die das Individuum, die also artspezifisch sind, für eine bestimmte Art, und mit denen jedes Individuum der betreffenden Art schon zur Welt kommt. Angeborene Dispositionen. Wenn Sie an kleine Schwimmvögel etwa denken, Enten, Gänse, kaum sind die aus dem Ei geschlüpft, können sie schon schwimmen. Das haben sie nirgends gelernt. Das ist ein angeborener Lehrmeister, noch einmal unter Anführungszeichen, mit dem sich die Enten gleich von Anfang an in ihrer Umwelt einigermaßen zurechtfinden. Genauso der Schnabel, sofort fährt die kleine Ente oder die kleine Gans in den Schlamm hinein, um nach irgendwas Essbarem zu suchen. Also vernunftähnliche Mechanismen, die in der Gänse- und Entenevolution hier im Laufe vieler Jahrmillionen sich stabilisiert haben. Eine Ente, die zur Welt kommt und nicht schwimmen kann, ist nicht lebensfähig. Das sind dann gewissermaßen pathologische Varianten. Aber grundsätzlich müssen also kommen alle Tiere, einschließlich des Menschen, mit einigen angeborenen Dispositionen zur Welt, die dann natürlich, je komplexer der Organismus ist, durch Lernen, modifiziert werden können, bei Menschen durch Erziehungseinflüsse und so weiter, aber zunächst einmal eine grundlegende Basis dafür darstellen, dass überhaupt eine Orientierung in der Welt für ein Individuum einer bestimmten Art möglich ist. Vierter Punkt. Alle Tiere verfügen über ganz bestimmte kognitive Welten, leben in ihrer eigenen kognitiven Welt, wir haben das ausführlicher besprochen. Wenn etwa in diesen Raum hier verschiedene Tiere hereinkämen, ein Hund, eine Fledermaus, ein Angehöriger unserer Spezies, der aber noch nie eine Universität gesehen hat und so weiter, eine Stubenfliege, und Sie können das gedanklich oder sonst wie weiter spinnen, alle möglichen Art nehmen, dann wird jedes dieser Tiere diesen objektiv gegebenen, nehmen wir mal an, Raum anders wahrnehmen. Die Fliege wird hier überhaupt nicht den Raum wahrnehmen, weil sie nur über nur Flächen wahrnimmt und nicht über Raumwahrnehmung verfügt. Der Hund wird wahrscheinlich die Tischbeine hier von Interesse finden und markieren. Die Fledermaus wird sich durch Echo orientieren, eine uns nicht wirklich zugängliche Orientierungsweise und so weiter und so fort. Das heißt, so wie es den Ausdruck ökologische Nische gibt, der bedeutet, dass jede Art in einer ganz bestimmten ökologischen Nische lebt, in einem ganz bestimmten Lebensraum, so kann man analog sagen, jede Art lebt in ihrer kognitiven Nische. Hunde etwa, die ein sehr gut ausgeprägtes olfaktorisches System haben, also gut ausgesehen riechen können, leben in einer anderen kognitiven Nische als wir Menschen. Bei uns ist der Geruchssinn nicht so wichtig wie etwa der Sehsinn, vor allem der optische Sinn. Wir sind Augentiere. Wenn Hunde an einem Baum herumschnüffeln, dann ist das für den Hund, würde ich mal sagen, plakativ ausgedrückt, so wie für uns Zeitung lesen. Der Hund, er schnüffelt sich seine Welt. Und daher kann man grundsätzlich sagen, dass alle Tiere über ein eigenes Weltbild verfügen. Was dann natürlich zu der Frage führt, ja, wie schaut denn die Welt objektiv aus? Wir kommen noch darauf zurück. Also alle Tiere leben in ihren spezifischen kognitiven Nischen. Je nach Komplexität, also ein Schimpanse hat natürlich eine komplexere kognitive Nische als ein Schnabeltier oder ein Igel. Je nach Komplexität des Nervensystems, der Gehirne und so weiter, können auch unterschiedliche Horizonte von den unterschiedlichen Tieren gewonnen werden. Nun zum Menschen. Der Mensch ist zunächst einmal auch mit, wie schon gesagt, ratiomorphen Mechanismen ausgestattet. Vieles, was wir erkennen, was wir wahrnehmen, spielt sich unterhalb der Vernunft ab, sozusagen, also vorbewusst. Wir reflektieren das vielleicht im Nachhinein, aber zunächst einmal verfügen wir über genauso ratiomorphe Leistungen wie andere Tierarten auch. Die Evolution des Menschen, um das auch kurz nochmal zusammenzufassen, umfasst einen Zeitraum aus heutiger Sicht von etwa 5 bis 5,5 Jahrmillionen. Evolutionsgeschichtlich gesehen ein relativ kurzer Zeitraum, wenn man nochmal sich daran erinnert, dass das Leben auf der Erde vor knapp 4 Milliarden Jahren entstand. Auf der anderen Seite ein langer Zeitraum, wenn wir uns daran erinnern, dass die heutige Zivilisation mit ihrer komplizierten Technologie und so weiter nicht einmal viel älter ist als 100 Jahre. In diesen 5,5 Jahrmillionen ungefähr hat es unterschiedliche Arten oder Unterarten von Menschen gegeben. Das wird sicher keine Prüfungsfrage, das nebenbei, das ist keine Vorlesung in Humanbiologie, aber nur zur Orientierung noch einmal. Unterschiedliche Seitenzweige, viele sind verschwunden, bei vielen herrscht immer noch die rätselhafte Frage, wo sind sie geblieben und so weiter und so fort. Eine bestimmte Linie muss dann eben zum Homo sapiens geführt haben. Und Tatsache ist heute eines, bis zum Nachweis des Gegenteils, dass die Wiege der Menschheit in Afrika stand und dass aus Afrika verschiedene Auswanderungswellen stattgefunden haben und das letzten Endes mit der Spezies Homo sapiens, bitte.
Ich wollte nur dazu sagen, im naturhistorischen Museum gibt es zurzeit eine wunderschöne
Ich habe es heute gelesen, ja, das sollte man sich anschauen.
Man sollte es sich anschauen. Man
sollte man sich anschauen.
Man selbst ein Programm gibt, wo man eingibt, wie man selber möglicherweise ausgesehen hat.
Ja, das würde mich interessieren.
Wird man gescannt.
Ja, danke, aber das ist sicher eine sehr interessante Ausstellung. Der Homo sapiens im weitesten Sinne hat ein Alter von etwas über 200.000 Jahren. Für uns interessant hier sind dabei weniger die Knochen, die man da alle gefunden hat und die diversen Probleme mit Einordnung verschiedener Arten von Hominiden, die diversen Fragezeichen, die es da gibt, das genaue Alter einzelner Funde etc. Sondern interessant ist eben die Evolution des Kognitiven. Was lässt sich da darüber sagen? Zunächst einmal kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die ersten Menschen, Menschenartigen, über nicht höhere Intelligenz, kognitive Leistungen verfügt haben als die heutigen Schimpansen. Das kann man aus der Gehirngröße schließen, also das Gehirnvolumen der ersten menschenartigen betrug etwa 450 bis 500 Kubikzentimeter. Das entspricht ungefähr dem der Schimpansen. Sie mögen fragen, falls ich das nicht früher erwähnt habe, wieso wir so genau informiert sind über die Gehirngröße unserer Vorfahren. Das ist recht leicht, weil bei Säugetieren ganz allgemein die gesamte Schädelkapsel mit Gehirn ausgefüllt ist. Man braucht also nur Schädelfragmente und ein bisschen mathematische Kenntnisse und Funktionentheorie und so weiter, um dann auszurechnen, wie groß wird das gesamte Gehirn gewesen sein. Und daher wissen wir ziemlich genau, dass im Laufe der Evolution der Menschenartigen das Gehirn ungefähr verdreifacht hat, was seine Größe betrifft, von ungefähr 450 bis 500 Kubikzentimetern auf etwa 1500 Kubikzentimeter. Zweifelsohne war die Evolution des Gehirns die eigentliche Basis für die Entwicklung der menschlichen kognitiven Fähigkeiten. Der Mensch ist zwar nicht nur Gehirn, er ist auch nur was anderes, aber ohne sein Gehirn kann kein Mensch denken, fühlen, wollen und so weiter und so weiter. Und alle kognitiven Leistungen, die uns Menschen auszeichnen, sind ein Ergebnis der Evolution von Gehirnen. Es gab in der Evolution der Menschenartigen ab etwa 1,5 bis 2,2 Millionen Jahren ein beschleunigtes Gehirnwachstum, also das kann man auch aus unterschiedlichen Funden erkennen, eine eigentlich ganz rapide, für die Evolution eher nicht so häufige Entwicklungsbeschleunigung, die das Gehirn darauf letzten Endes als gewissermaßen hypertrophes Organ erscheinen lässt. Hypertroph sind Organe, die überproportional zum Körper angewachsen sind, wie das gewaltige Geweih eines eiszeitlichen Riesenhirsches und so weiter, die üblerweise zum Aussterben der Tiere geführt haben. Die Frage liegt immer wieder auf der Hand oder im Raum, ob nicht unser Gehirn eben so ein Organ ist und uns letzten Endes so große Vorteile es uns auch bisher gebracht hat und zum Untergang führen wird. Aber das sind dann wiederum kulturkritische Dinge, die ich zum letzten Mal ausgeführt habe. Also auf das Gehirn kam es an, aber das Gehirn allein sagt uns noch nicht, was jetzt Menschen im Laufe ihrer Evolution auf bestimmten Stadien an kognitiven Fähigkeiten konkret hatten. Wir betreten da natürlich ein etwas unsicheres Feld, weil kognitive Leistungen indirekt erschlossen werden können aus der Geschichte, also aus der Prähistorie, anhand von Werkzeugen vor allem oder Höhlenmalereien und so weiter. Man kann davon ausgehen, dass ursprünglich eben auch wegen der Gehirngröße die ersten prähistorischen Menschen nicht viel mehr an Werkzeugen gebraucht und hergestellt haben als etwa die heutigen Schimpansen, dass sie vor allem Holzwerkzeuge gebraucht haben, Äste, Zweige, um irgendwas zu töten, zu fangen und so weiter, aufzugraben und so weiter und so fort. Nur ist natürlich Holz, oder sind Holzinstrumente aus einer Zeit vor ein paar Millionen Jahren nicht erhalten, aber wie gesagt, der Schluss drängt sich auf. Dokumentiert sind dann auf späteren Seiten verschiedene Steininstrumente. Der Faustkeil zum Beispiel, nicht so ein doppelseitig behauener Stein, der wohl dazu diente, Tiere zu erlegen, auch ihr Fell zu zerschneiden und vieles mehr. Ein ganz entscheidender Schritt, auch in Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten, war die Entdeckung aus heutiger Sicht vor circa 1 Million Jahren, das Feuer gebraucht werden kann. Die Entdeckung, man kann Feuer herstellen, zunächst natürlich auf sehr mühevolle Weise, indem man Steine aneinander rieb und ähnliches mehr. Man kann Feuer auch bewahren. Und das Feuer hat einen vielfältigen Nutzen für den prähistorischen Menschen gehabt, für uns heute natürlich auch. Nur ist es für uns nicht so erstaunlich, Feuer zu machen mit Feuerzeugen und so weiter. Das ist ja vergleichsweise völlig einfach und trivial. Daher können wir uns wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, was das für ein gigantischer Schritt in der Evolution der Menschen gewesen sein muss, die Entdeckung des Feuers. Es ist von keinem anderen Lebewesen auf der Erde bekannt, dass es imstande wäre, Feuer zu gebrauchen, zu bewahren, Feuer auf vielfältige Art und Weise zu nutzen. Dem Menschen diente Feuer von Anfang an als Wärmequelle, aber auch um Feinde zu vertreiben, aber nicht zuletzt auch um Nahrung zubereiten, zu kochen und zu garen. Was ein gewaltiger Fortschritt in der Evolution der menschlichen Nahrungsgewohnheiten auch war. Wenn man dann weiter in der Geschichte sich der Gegenwart immer mehr nähert, dann findet man eine ganze Fülle von Hinweisen auf kognitive Fähigkeiten prähistorischer Menschen, Felszeichnungen, Höhlenmalereien, die weit über 100.000 Jahre zum Teil alt sind und die einen gewissen Eindruck davon vermitteln, dass der Mensch versucht hat, die Umgebung, auch die Tiere und Pflanzen, seine Umgebung, auch sein eigenes Verhalten bildhaft, symbolisch festzuhalten. Und mit dem Ausdruck Symbol kommen wir da auch schon zur Sprache, zur menschlichen Symbolsprache. Aber darauf komme ich noch später, ja, in ein paar Minuten zurück. Man kann also sagen, dass in diesen 5,5 Millionen die kognitiven Leistungen des Menschen insgesamt immer differenzierter, immer komplexer wurden, dass der Mensch sich ein immer umfassenderes Weltbild schuf, dass seine kognitive Nische immer größer wurde. Und dass er vor allem auch zunehmend, wie es keinem anderen Tier bisher gelang, in die Umgebung eingegriffen hat und seine Umgebung zunehmend in ganz gewaltigem Ausmaß verändert hat. Alle Tiere verändern irgendwas in ihrer Umgebung, aber nicht in dem Ausmaß, wie das vor allem auf der Stufe des Homo sapiens und vor allem in den letzten Jahrhunderten, ein paar Jahrtausend vielleicht, der Fall war. Übrigens, darüber sind sich Gehirnforscher, Anthropologen, Evolutionsbiologen heute weitgehend einig. Aus irgendwelchen Gründen hat sich unser Gehirn seit mindestens 30.000 Jahren nicht nennenswert verändert. Vielleicht, weil das ein zu kurzer Zeitraum ist, vielleicht auch, weil seine Entwicklung ein Stadium erreicht hat, das sich nicht mehr leicht überschreiten lässt. Aber darüber will ich jetzt nicht spekulieren. Tatsache bleibt also, dass wir nach wie vor mit einem Steinzeitgehirn ausgestattet sind und dass wir mit kognitiven Mechanismen, vor allem mit rationalen Mechanismen, die schon vor 30.000 Jahren voll ausgeprägt waren, an die Welt um uns herum herangehen. Ein Mensch, ein kleines Kind, ein Neugeborenes, aus der Zeit vor 30.000 oder 35.000 Jahren, hier spekulativ, hypothetisch, in unsere Welt versetzt, wäre nicht dümmer oder gescheiter als unsere Kinder und hätte jener Erziehung, jener Umgebung, jener Lernmöglichkeiten, alle möglichen Perspektiven. Es könnte Räuber werden, es könnte Nobelpreisträger werden, es könnte Postbote werden, was auch immer. Die Fähigkeiten waren damals alle schon ausgeprägt, aber die Menschen standen vor völlig anderen Herausforderungen. Und daher, wie ich immer wieder plakativ sage, wenn ein Höhlenmensch aus der Zeit, ganz zu schweigen von früher, in seiner Höhle gesessen wäre, statt auf die Jagd zu gehen, auf den Höhlenboden Einsteins Formel E ist mc Quadrat immer wieder geschrieben hätte, wäre nicht lebensfähig gewesen. E ist mc Quadrat plus alle sonstigen hochkomplizierten mathematischen, physikalischen und so weiter Formeln, Gesetzmäßigkeiten kamen wesentlich später als zumindest einige Angehörige unserer Spezies soweit die Lebensbedürfnisse bewältigt haben, dass sie sich irgendwo hinsetzen konnten und darüber nachdenken konnten, ja, woher kommt das überhaupt alles, was sind Naturgesetze und ähnliches mehr. Gut, nächster Punkt, Erkenntnis und Wirklichkeit. Wie aus den Bemerkungen, vor allem über Tiere vorhin, hervorgeht, ist es zum Wohl so, dass alle Lebewesen unterschiedliche Zugänge zur Welt haben. So, wenn es so ist, dass es die Fledermaus, der Hund, die Katze, Stubenfliege, wer immer, diesen Raum unterschiedlich wahrnehmen, heißt das dann, dass dieser Raum gar nicht so existiert? Oder was können wir davon halten? Nein, aus evolutionstheoretischer Sicht, aus der Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie, gibt es eine objektive Wirklichkeit, eine objektive Realität, die auch dann existiert, wenn niemand da ist, um sie zu beobachten. Aber es gibt unterschiedliche Zugänge zu dieser einen und derselben objektiven Realität. Das heißt, Lebewesen bilden ihre Umgebung nicht einfach eins zu eins ab. Kein Lebewesen korrespondiert exakt mit seiner Umwelt, sondern worauf es ankommt, ist, dass es sich ein Schema seiner Welt so zurechtlegt, dass es damit irgendwie zurechtkommt. Also anstelle der klassischen Korrespondenztheorie oder Abbildtheorie in der Philosophie, setzen wir die sogenannte Kohärenztheorie. Also, was ich wahrnehme, die Welt um mich herum, und das betrifft nicht nur uns Menschen, auch beim Hund ist das so und bei allen Tieren, muss ein in sich stimmiges Bild ergeben. Es muss irgendwie eine innere Logik haben. Und natürlich muss sich jeder Organismus permanent an der Außenwelt bewähren. Er kann also die Außenwelt nicht beliebig wahrnehmen. Das geht wiederum nicht. So nach dem Motto, alles ist wahr und nichts ist wahr. Vielleicht ist das so, vielleicht auch anders. Wenn der amerikanische Paläontologe, den ich zitiert habe, George Simpson, mit seinem berühmten Ausspruch, sagt, der Affe, der keine realistische Vorstellung von dem Ast hatte, nachdem er sprang, war bald ein toter Affe, dann heißt das nicht, dass der Affe, welche Art auch immer er gewesen sein mag, es gibt ja 350 Arten von Affen, dass der jetzt über Äste genau Bescheid gewusst hat und wusste, welche Art von Bäumen das ist, so wie das die Systematiker in der Botanik heute machen. Nein, der musste wissen, wie er den Sprung anzusetzen hat, wie er sich festklammern kann, damit er den Sprung auch überlebt, damit er vor einem Feind flüchtet und vieles mehr. Der Ast als solcher konnte ihm, plakativ gesagt, vollkommen gleichgültig sein. Er musste nur wissen, wie er sich zu dem von uns so bezeichneten Ast, wie er sich dazu verhalten soll. Das heißt, Tiere brauchen sich nicht, und auch wir Menschen im Alltag brauchen das nicht, Gedanken zu machen, wie die Welt wirklich ist, sondern wichtig ist, dass sie so wahrgenommen, so verrechnet wird, damit wir und andere Lebewesen damit leben können. Wie Primatologen, die in freier Wildbahn forschen, bestätigen, gibt es sehr viele tote Primaten, das heißt, nicht alle Affen schaffen den Sprung, manche fallen hinunter, greifen zu kurz oder sind übermütig oder was auch immer. Und das sind dann die toten Affen, die von niemandem mehr vorfahren werden, weil sie vorher aufsterben. Also das vielleicht nur ganz grundsätzlich, es gibt keine perfekten kognitiven Mechanismen, es gibt eine Evolution, nichts Perfektes. Es gibt nur Näherungslösungen, von denen einige halt besser sind als andere. Also die Wirklichkeit nehmen wir als gegeben an. Wir zweifeln nicht daran, dass es die Welt als solche gibt. Aber wir können nicht, um jetzt bei uns Menschen zu bleiben, behaupten, dass wir diese Welt auch exakt so wahrnehmen, wie sie beschaffen ist. Zumal was unseren rationalen Apparat betrifft, ist er begrenzt. Wir leben in einem Mesokosmos, einer Welt der mittleren Dimensionen. Aus dem breiten Spektrum etwa, der elektromagnetischen Wellen, sehen wir nur einen kleinen Ausschnitt. Wir nehmen keine UV-Strahlungen wahr, wir nehmen keine Radioaktivität wahr und können zum Beispiel uns nicht die gewaltigen Massen im Universum und Räume im Universum vorstellen, Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Das war aber auch in unserer Evolution nicht nötig. Da sind wir da wieder bei E ist mc Quadrat und so weiter. Das waren dann spätere Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, kommt darauf noch zurück. Das heißt, auch der Mensch lebte die längste Zeit in einer kognitiven Nische, nur war die dann im Laufe der Zeit immer größer, sozusagen immer komplexer als die kognitiven Nischen anderer, auch dieser nächsten Verwandten, Schimpansen, Orangutans und Gorillas. Der erkenntnistheoretische Standpunkt der evolutionären Erkenntnistheorie kann als hypothetischer Realismus charakterisiert werden. Das heißt, wir stimmen Sir Karl Popper zu, alles ist nur Hypothese, das sind vor allem die angeborenen Lehrmeister, die können wir als Hypothesen auch bezeichnen, mit denen wir zur Welt kommen, Annahmen über diese Welt, wie sie sich wahrscheinlich verhalten wird. Aber es gibt eben starke und schwache Hypothesen. Vieles hat sich so oft bewährt, dass wir getrost sagen können, das ist keine Hypothese, das ist eine Tatsache, das war immer so, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so bleiben. Die Extrempositionen wären damit überwunden auf der einen Seite der naive Realismus, also die Annahme, die Welt ist exakt so beschaffen, wie wir sie wahrnehmen. Dass das so nicht ist, zeigt schon der Umstand, dass wir vieles gar nicht wahrnehmen können. Und das zeigt auch der Umstand, dass es beispielsweise optische Täuschungen gibt. Das zeigen, nebenbei vielleicht so auf Auflockerung, das zeigen auch Zauberer. Zauberer nutzen verschiedene, vor allem gute Zauberer, ich meine jetzt nicht Zauberer im Sinne von Mythen und Märchen, sondern Zauberkünstler, nicht Magier, nutzen verschiedene Mängel unseres Wahrnehmungsapparates aus. Also einer der Gipfelpunkte, ich habe das vor kurzem erst beiläufig gelesen, und deswegen fällt es mir ein, David Copperfield hat es einmal geschafft, auf einer Bühne in New York die Freiheitsstatue verschwinden zu lassen. Wie hat das gemacht? Kennt das jemand? Alle Menschen, alle Zuschauer starten gebannt, nachdem der Vorhang sich geschlossen hat. Natürlich auf den Magier und auf den Vorhang. Und der Vorhang ging auf und bemerkten inzwischen nicht, dass sich die ganze Bühne so gedreht hatte, dass die Feuerstatue zwar natürlich nach wie vor stand, aber sie war nicht mehr sichtbar. Und das zeigt auch bitte, wie leicht wir eigentlich zu täuschen sind. Keiner sollte sich da besonders herausnehmen. Wenn wir auf irgendetwas starren, wie es buchstäblich oder auch im übertragenen Sinne, übersehen und überhören wir leicht alle Zwischentöne, alle Nebengeräusche und so weiter, was mitunter dann auch tödlich sein kann, wie bei einem Flugzeugabsturz in Miami vor einigen Jahrzehnten schon, wo das Fahrwerk nicht beim Landeanflug, nicht, das Bugrad konnte nicht ausgefahren werden, glaubten Pilot und Co-Pilot, weil das Lämpchen nicht aufgeleuchtet hat. Und jetzt begannen sie die auf dieses Lämpchen zu konzentrieren und auf das Bugrad. 4 Minuten sind vergangen, da wurde nachher dann sehr genau rekonstruiert. Die haben in der Zeit sämtliche Warnsysteme, die natürlich Flugzeuge im Cockpit heute und auch schon vor 30 Jahren hatten, überhört, übersehen. Nach 4 Minuten konnten sie die Maschine nicht mehr hochreißen, die war schon zu tief. Stürzt in die Everglades, 100 Personen waren tot, 75 verletzt oder so, ungefähr diese Größenordnung. Dürfte einem erfahrenen Piloten eigentlich nicht passieren. Der Pilot war damals insgesamt schon seit 30 Jahren mit der Eastern Airlines unterwegs. Das abschreckende Beispiel, unser ratiomorpher Erkenntnisapparat verleitet uns oft dazu, bei irgendeinem Problem, irgendetwas so genau anzuvisieren und nur den einen Punkt zu sehen. Da gibt es ja verschiedene recht einfache Tests, Sie können es probieren, wenn Sie auf der Toilette sitzen und eine Zeit lang eine ganz bestimmte Fläche schauen, ganz konzentriert schauen, dann werden die Ränder zwischen den Fliesen verschwinden. Das können Sie mal probieren. Wenn Sie bewusst probieren, wird es nicht funktionieren wahrscheinlich, sondern da muss man einfach schauen, dann verschwinden die. Gut, aber dann möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen. Also der naive Realismus, das jedenfalls ist hiermit wohl klar, ist nicht haltbar. Nicht? Also wir bilden die Welt nicht einfach 1:1 ab, sie ist nicht genau so beschaffen, 100%ig so beschaffen, wie wir sie sehen, sondern wir erzeugen auch verschiedene Aspekte dieser Wirklichkeit. Das heißt aber nicht, dass die andere extreme Position, der Solipsismus, oder der radikale Konstruktivismus in aller Konsequenz richtig wäre, dessen Vertreter, falls es sie wirklich gibt, behaupten, ich bin alleine auf der Welt. Alles um mich herum ist Einbildung. Ich konstruiere alles. Nur das eigene Ich hat, nur das eigene Subjekt hat Realität. Alles übrige ist Produkt der Anbindung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so jemanden wirklich gibt oder je gegeben hat, oder wenn dann vielleicht nur einen Witzbold, denn das kann man zwar logisch nicht widerlegen, wie schon Kant wusste, so eine Haltung, wenn es jemand hat, aber das Leben widerlegt sich auf Schritt und Tritt. Ein Solipsist kann keine verkehrsreiche Straße überqueren, wenn er meint, die Autos sind nur seine Anbildung. Und er kann vieles nicht machen, und wenn er es macht, dann wird er natürlich entsprechende Konsequenzen haben, weil das Leben oft viel vernünftiger ist als die Vernunft selbst. Der prähistorische Hominide, Mensch, der geglaubt hat, ich habe das glaube ich auch in dieser plakativen Form in der Vorlesung gesagt, es wird ihm einen ultimativen Kick verursachen, wenn er sie ins Feuer setzt, der ist nicht alt geworden. Das war eine einmalige Hypothese, die sich in der Evolution der Menschenartigen nicht bewährt hat, die von Anfang an falsifiziert wurde. Und wenn jemand heute glauben würde, es wird so sehr schön, wenn er auf den Stephansturm hinaufgeht und dann von dort hinunterspringt, auf den Stock in Eisenplatz oder Stephansplatz, dann wird den das Leben, sein eigenes Leben eines Besseren belehren, nur wird er nachher leider aus dieser einen fehlerhaften Annahme nicht mehr lernen können. Das heißt, bestimmte Fehler dürfen wir uns überhaupt nicht erlauben, bestimmte vielleicht nur ein- oder zweimal. Also die alte Frage, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Die Welt ist real, wie gesagt. Sie hat bestimmte Strukturen. Die sind für uns zumindest teilweise erkennbar. Aber wir haben nicht so etwas wie die absolute Wahrheit über diese Welt, weil es die absolute Wahrheit überhaupt nicht gibt. Was wäre das? Ein abstraktes Gebilde, dem wir uns schrittweise nähern, asymptotisch nähern. Wahrheit bezieht sich immer nur auf Konkretes. Davon war natürlich auch die Rede, aber vielleicht noch nachträglich, das mit zwei Beispielen zu veranschaulichen, das könnte eine Prüfungsfrage sein, was ist Wahrheit aus evolutionstheoretischer Sicht. Die mathematische Aussage, ein ganz einfaches Beispiel, 2 plus 2 ist 4, ist wahr. Die mathematische Aussage 2 plus 2 ist 5 ist falsch. Das ist eindeutig bestimmt. Die biologische oder medizinische Aussage, der Mensch verfügt über 7 Halswirbel, ist wahr. Falsch ist die Aussage, er verfügt über 6 Halswirbel. Der Mensch als Säugetier hat 6 Halswirbel. Alle Säugetiere außer Faultiere und Seekühe haben 7 Halswirbel. Nur zum Unterschied von der mathematischen Aussage, 2 plus 2 ist wahr, ist 4, ist eine wahre Aussage, kann es im Bereich der Biologie mit den Halswirbeln passieren, dass einmal ein Mensch aufgrund einer Mutation, die zu einer Verformung der Halswirbelsäule führt, mit nur 6 Halswirbeln zur Welt kommt. Das heißt, diese Aussage lässt gelegentlich eine Ausnahme zu. Die Aussage 2 plus 2 ist 4 lässt keine Ausnahme zu. Da kann man nicht sagen, gut, warten wir ab, vielleicht wird es in 3 oder 4.000 Jahren einmal es so weit kommen, dass 2 plus 2 3 wird. Das wird es nicht. Wir haben uns darauf allerdings geeinigt. Die Mathematik hat nicht die Aufgabe, die Welt abzubilden, sondern mathematische Strukturen zu schaffen, mit denen die Welt beschreibbar ist. Das ist was anderes, nicht so zu sagen, Zahlen und so weiter entsprechen irgendwas in der Natur, nein, sondern sie sind Möglichkeiten für uns, für unser Erkenntnisapparat, die Welt um uns herum entsprechend zu vereinfachen, auf bestimmte Formeln zu bringen und so weiter. Also zur Wahrheit noch einmal. Wahrheit ist, wie vielleicht die beiden Beispiele zeigen, sehr kontextabhängig und wenn Sie an die Aussage in der Biologie denken, 7 Halswirbel, das ist eben keine absolute Wahrheit. Es kann gelegentlich jemand auch nur 6 Halswirbel haben. Ich weiß nicht, wie häufig das schon vorkam, aber Möglichkeiten der Pathologie sind fast unbegrenzt. Vielmehr, also statt von der absoluten Wahrheit zu reden bzw. zu träumen, können wir davon ausgehen, dass wir unsere Welt nach Wahrscheinlichkeiten kalkulieren. Und da hilft uns auch unserer Zymorphapparat, zumindest innerhalb bestimmter Grenzen, weil er uns erlaubt, zu verallgemeinen, Allgemeinbegriffe zu bilden, aus bestimmten Vorgängen, die sie immer wieder wiederholen, Schlüsse zu ziehen. Das heißt, unser gesamtes Erkennen, unser gesamtes Wahrnehmen und Erkennen, aber auch die ratiomorphen Wahrnehmungen anderer Lebewesen, beschreiben einen Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Wir erfahren, erleben etwas so und so oft und knüpfen dann darauf die Erwartung, dass unter gegebenen Umständen, ähnlichen Umständen, sich dasselbe wiederholen wird. Also wir ziehen Schlüsse. Wir operieren mit Wahrscheinlichkeit. Uns ist das nicht immer im Alltag bewusst, dass es nur Wahrscheinlichkeiten sind. Wir glauben, dass wir sicher so sein und so weiter, aber es gibt keine Sicherheiten, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Von denen einige natürlich sehr hoch sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass morgen wieder die Sonne aufgehen wird oder dass es wieder hell wird, ist ungemein hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Sonntag im Lotto den Haupttreffer machen, ist leider nicht sehr hoch. Und dazwischen gibt es ja alle möglichen Wahrscheinlichkeiten oder Wahrscheinlichkeitsgrade. Also nochmal, die alte philosophische Frage, was ist Wahrheit, beantworten wir aus Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie so: Wahr ist, was sich bewährt. Wahr ist, was so und so oft für mich als biologisches Wesen einen bestimmten Zweck erfüllt hat, was mir also immer wieder ein Überleben, ein Leben und Überleben ermöglicht. Aber das heißt nicht, noch einmal, dass ich jede beliebige Wahrheit glauben darf. Wenn ich glaube, dass es nichts ausmacht, dass es in Ordnung geht, wenn ich vom Steppenturm hinunterspringe, dann habe ich eine Wahrheit konstruiert, die natürlich am Leben vorbeigeht und mir ein Weiterleben nicht ermöglichen wird. Also wahr ist, was sich bewährt. Es gibt keine absolute Wahrheit. Aber es gibt eben sehr hohe Wahrscheinlichkeiten. Und noch einmal, der Satz, alle Menschen haben 7 Halswirbel, ist repräsentativ für praktisch sämtliche Aussagen in der Biologie, die überall Ausnahmen zulässt. Nun sind wir mit unserem Denkapparat, der über das Ratiomorphe auch hinausgeht, also Rationalität, Vernunft, komplexe, abstrakte Denkfähigkeit, Symbolbildung und so weiter. Nun sind wir damit auch in der Lage, uns imaginäre Welten zu konstruieren. Nicht nur das für real zu nehmen, was wir auch zumindest teilweise wahrnehmen können, sondern uns sogar Dinge einzubilden, wie dass der gesamte Kosmos einen Sinn hat, als ob man das überhaupt wirklich sinnvollerweise nachprüfen könnte. Wir haben Götter erfunden, zahlreiche Mythen und so weiter und so fort. Das heißt, wir, das ist eigentlich fantastisch, jetzt im doppelten Sinne des Wortes, begnügen uns nicht mehr mit der Welt, wie sie uns konkret scheint oder wie sie vielleicht wirklich ist, sondern wir verlagern, wir nehmen noch eine zweite Welt an, gewissermaßen, hinter der wahrnehmbaren. Wir verdoppeln gewissermaßen die Wirklichkeit. Das ist eigentlich auf der einen Seite fantastisch, andererseits aber auch bedenklich, nicht wahr? Das erschwert ja einiges. Wenn ich zusätzlich zu dem, was real ist und was ich wahrnehmen kann, dann auch noch imaginäre Welten konstruiere, das ist ja durchaus erschlagen gewissermaßen. Woher kommt das? Wir haben offensichtlich die Neigung, das lässt sich wieder evolutionär gut begründen, überall Zwecke zu erkennen, weil überall um uns herum Gegenstände vorliegen, die einen bestimmten Zweck, eine bestimmte Funktion erfüllen. Wir erkennen auch, dass Lebewesen zweckmäßig strukturiert sind, weil sonst könnte sie nicht existieren. Die Augen, die Ohren, das Gebiss, alle Organe und Strukturen eines Lebewesens sind aufeinander abgestimmt. Sie erfüllen einen bestimmten Zweck, bewirken sich wechselseitig. Und aus dieser allgemeinen Zweckerfahrung projizieren wir Zwecke im Sinne von Sinn, auch jenseits der wahrnehmbaren Wirklichkeit. und nehmen zum Beispiel an, dass der gesamte Kosmos einen Sinn hat. Ja. Kann es sein, dass wir über die Sinnfrage gesprochen haben, gesagt, dass ich persönlich glaube nicht daran, dass das Universum sinnvoll ist, das ist wahrscheinlich sinnlos. Ich brauche es jedenfalls nicht, um in meinem Leben irgendeinen Sinn zu finden. Denn mögen da die Sterne und Planeten rotieren, wie sie auch wollen, sie werden mir einen Lebenssinn nicht vorschreiben können. Es ist paradox, das habe ich zum letzten oder vorletzten Mal noch erwähnt, es ist paradox, dass zum Beispiel Menschen auf die Idee kamen, dass ihr Schicksal von der Konstellation von Gestirnen bestimmt sei. Und davon leben Astrologen, Horoskopehersteller und so weiter nach wie vor. Obwohl es das aus rein naturwissenschaftlicher Sicht überhaupt keine Korrelation, ja schon gar keine Kausalität gibt zwischen irgendwelchen Sternen und Planeten und einem individuellen Leben hier auf dieser Erde. Aber man sieht, wir Menschen sind eben fähig, über die wahrnehmbare Wirklichkeit hinaus uns auch noch alle möglichen oder unmöglichen Dinge zu konstruieren, imaginäre, illusionäre Welten. Irgendeinen Zweck muss das aber auch haben. Evolutionär gesehen hätte sich ja das nicht etabliert, sonst wären ja alle, die an Götter und Geister glauben, längst ausgestorben. Der eigentliche Punkt ist wohl der, dass der Mensch im Gegensatz zu anderen Lebewesen in seinem komplexen Erkenntnisapparat auch die Einsicht gewonnen hat, dass er sterblich ist. Die Einsicht in die eigene Mortalität und der Sterblichkeit, das Todesbewusstsein. Das hat zu unterschiedlichen geistigen Verrenkungen geführt, sozusagen, die anderen Tieren vollkommen fremd sind. Also die Frage nach dem Sinn und die Konstruktion illusionärer, imaginärer Welten wäre mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erst gar nicht entstanden, wenn nicht eben diese mehr oder weniger schmerzhafte Einsicht gegeben wäre, wir sind sterblich. Und nachdem wir uns das nicht wirklich irgendwie vorstellen können bzw. wollen, haben wir oder haben viele von uns halt relativ früh in der Evolutionsgeschichte, jedenfalls des Homo sapiens, die Idee erfunden, eigentlich ist ja nach dem Tod nicht alles aus, sondern da wird es noch irgendwas geben. Daher gab es Grabbeigaben schon vor 40.000, 50.000 Jahren, das wurde inzwischen ziemlich gut alles rekonstruiert. Die Menschen glaubten damals offenbar schon an ein Jenseits, an ein Weiterleben nach dem Tod, wie auch immer sie sich das dann konkret vorgestellt haben mögen. Ob sie schon eingenommen haben, dass es eine Seele gibt, die dann den Körper, den toten Körper verlässt oder nicht, das können wir natürlich im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Aber Tatsache ist, dass eben das Todesbewusstsein ein sicher wichtiger Antrieb für verschiedene geistige Leistungen und Fehlleistungen in der weiteren Geschichte des Homo sapiens gewesen ist. Damit sind wir eben auch schon längst bei der rationalen Erkenntnis des Menschen, die, wie schon diese Bemerkungen zeigen, ja auch viel Irrationales enthält. Das mag paradox scheinen, ist es aber nicht, denn es ist klar, dass nur ein vernunftbegabtes Lebewesen gleichzeitig unvernünftig sein kann. Einem Igel kann ich keine Unvernunft irgendwie zuschreiben oder bei ihm kritisieren. Er kann sich nur, wie gesagt, als ob vernünftig oder als ob unvernünftig verhalten, wenn er sein Stachelkleid aufstellt oder irgendwas anderes macht. Aber ich kann nicht sagen, bitte, so, das ist ein unvernünftiges Tier, im strikten Sinne des Wortes, im Sinne der menschlichen Vernunft. Zu unserer Vernunft gehört natürlich vor allem auch die Entwicklung der Symbolsprache. Verschiedenste Merkmale im kognitiven Bereich finden wir, ich betone es noch einmal, auch bei anderen Lebewesen, zumindest in Ansätzen ausgeprägt. Man glaubte lange Zeit zum Beispiel, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Werkzeuge herstellt. Heute wissen wir es besser, Schimpansen machen das auch, wenn natürlich auch in viel einfacherer Form. Aber wir können nicht mehr sagen, das ist ein Exklusivmerkmal. In Ansätzen gibt es auch bei Schimpansen, auch bei Gorillas zum Teil. Verschiedene komplexe Denkvorgänge, ja sogar die Fähigkeit zu zählen, finden Sie bei verschiedenen Tieren auf die eine oder andere Art und Weise ausgeprägt. Hingegen, ich denke, da sind sich dann auch die meisten Neurobiologen einig, ist unsere Symbolsprache wirklich einmalig und ohne Präzedenzfälle. So wie wir betont haben, dass Information, eine universelle Informationsaufnahme und Verarbeitung, ein universelles Phänomen in der Tierwelt ist, so können wir sagen, dass auch Kommunikation ein universelles Phänomen in der Tierwelt ist. Auf unterschiedlichste Art und Weise kommunizieren Tiere miteinander, direkt oder indirekt. Sie können optisch Signale aussenden, akustische Signale, Vogelsänge oder das Zirpen von Grillen. Und all das zeigt, die kommunizieren auf irgendeine Art und Weise miteinander. Bitte auch die olfaktorische Kommunikation, die dazu dienen kann, einen Feind abzuschrecken, wenn ein Skunk seine Stinkdrüsen leert, dann laufen alle davon, naturgemäß, da kann keiner riechen und vieles mehr. Also, wie Paul Watzlawick sagte, man kann nicht nicht kommunizieren, aber das betrifft nicht nur uns Menschen, das betrifft praktisch alle Tiere. Aber unsere Symbolsprache erhebt sich weit darüber hinaus und wie gesagt, finden auch keine wirklichen Präzedenzfälle in der Evolution der Tierwelt. Denn, um auch das noch kurz zusammenzufassen, wir setzen mit unserer Sprache an die Stelle von realen Gegenständen Wörter, können über diese Wörter auch in Abwesenheit von Gegenständen über diese Gegenstände reden, können darüber kommunizieren. Wir können uns mittels Wörter Dinge vergegenständlichen, vergegenwärtigen. Wir können mittels Wörtern Dingen Bedeutungen beimessen, Dingen und Vorgängen Bedeutungen beimessen, die die objektiv an sich betrachtet gar nicht haben. Wir können aus einer begrenzten Anzahl von Lauten oder Buchstaben eine fast unbegrenzte Anzahl von Bedeutungen konstruieren. Ich habe damals einige Beispiele auch gebracht, nicht unser Alphabet, 26 Buchstaben. Das ist eine sehr kleine Zahl, aber die deutsche Sprache hat 250.000 oder 280.000 Wörter, die aus diesen wenigen Buchstaben gebildet werden können. Nicht zu reden vom Englischen, das ungefähr 600.000, über ungefähr 600.000 Wörter verfügt. Interessant für die Sprachevolution oder wichtig für die Sprachevolution sind die folgenden Punkte noch einmal. Zur Wiederholung, zunächst, wir wissen nicht genau, wann Sprache genau entstand. Schätzungen zufolge, ja, vor 150.000, 200.000 Jahren vielleicht, in gewisser Form. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit verfügten die Neandertaler und der Homo sapiens vor 40.000, 50.000 Jahren schon über eine Sprache in unserem Sinne, wie gesagt, artikulierte Laut- und Symbolsprache. Aber meiner Meinung nach muss die Sprache, wann auch immer genau sie entstanden ist, unabhängig von anderen verschiedenen Orten entstanden sein, als die anatomischen Voraussetzungen beim Homo sapiens dafür gegeben waren, wurden wahrscheinlich in unterschiedlichen Populationen, die ja weit verteilt waren über die ganze alte Welt, wurden wahrscheinlich schon in unterschiedlichen Populationen irgendwelche Laute produziert, die wahrscheinlich vor allem Gegenstände der Umgebung bezeichnen sollten. Obwohl wir das nie genau wissen können, weil es über die Sprache vor 50 oder vor 60.000 Jahren natürlich keine Fossilien gibt und keine Tonbandaufzeichnungen, keine Schriftrollen, gar nichts, können wir davon ausgehen, analog zu dem, wie unsere Kinder zu reden beginnen, dass die Menschen, die jetzt allmählich zu sprechen imstande waren, in allererster Linie sich sprachlich damit befasst haben, was um sie herum war. Weil das auch im Sinne des Lebens und Überlebens der eigenen Gruppe ganz besonders wichtig war, dem anderen mitteilen zu können, da kommt ein Höhlenbär und sich darauf zu einigen, dass man irgendwelche Giftpilze so oder so bezeichnet und so weiter und so weiter. Und das Interessante im Weiteren, in der Evolution der Sprache ist die Differenzierung in sehr viele unterschiedliche Sprachen. Wenn auch bei verschiedenen Tieren, sogar bei gewissen Vögeln, bei Vogelgesängen, Spezialisten in der Ornithologie Dialekte festgestellt haben, so verblasst das bei weitem gegen die Vielfalt und Modifizierbarkeit der menschlichen Sprachen. Es gibt ca. 6200 Sprachen, die heute noch gesprochen werden. In der Vergangenheit muss es wesentlich mehr noch gegeben haben. Von vielen davon werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wenn sie nicht schriftlich aufgezeichnet worden sind. Tausende, Abertausende. Und das ist eine einmalige Situation in der gesamten Evolutionsgeschichte der kommunikativen Fähigkeiten. Und Sprache ist natürlich ein elementarer Bestandteil unserer Kultur, ein bestimmter elementarer Aspekt der Kulturevolution. Wo Kultur genau beginnt, ist auch eine Frage, die sich nicht exakt festlegen lässt. Materielle Kultur wird man schon Schimpansen beimessen, wenn sie Werkzeuge herstellen und verwenden. Kultur in einem engeren Sinne, Hochkultur mit Schrift, Rechtssystemen, Moralvorstellungen, Religionen, Wissenschaft und so weiter, ist wohl nicht wesentlich älter als 6, 7 oder 8000 Jahre. Während in der organischen Evolution immer neue Arten produziert werden, produziert die kulturelle Evolution des Menschen, des Homo sapiens jetzt zumal, immer neue Kulturen. Während die in der organischen Evolution produzierten Arten nicht beliebig kreuzbar sind, nicht beliebig genetische Information miteinander austauschen können, gibt es im Bereich der Kulturevolution sehr wohl das Phänomen des gegenseitigen Informationsaustausches. Eine Kultur kann von einer anderen Kultur etwas übernehmen. Und das zeigt sich natürlich insbesondere im Bereich der Sprachen. Sprachen übernehmen Wörter von anderen Sprachen, übernehmen bestimmte Satzkonstruktionen von anderen Sprachen und so weiter. Also das ist nicht so starr wie genetische Programme. Hier wird intellektuelle Information ausgetauscht, die sich auch wesentlich schneller verändern kann als die genetische Information. Und damit komme ich zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Die Wissenschaft ist spezifisch menschlich. Hier können wir nicht genau sagen, wann Wissenschaft begann. Über die Definition von Wissenschaft in dem Sinne, wie weit sie historisch zurückgeht, kann man streiten. Wissenschaft ist rationale Erkenntnis. Sie geht über den Mesokosmos hinaus. Sie rekonstruiert Strukturen des Mikro- und Makrokosmos. Sie rekonstruiert Strukturen, die wir mit freiem Auge nicht sehen können. Sie operiert vielfach mit abstrakten Gesetzmäßigkeiten, abstrakten Modellen und abstrakten Theorien. Aller Wissenschaft ist aber Folgendes eigen. Sie beruht erstens darauf, dass die reale Welt existiert. Kein Wissenschaftler betreibt sein Fach, egal ob Physik, Biologie oder Archäologie, im Zweifel, dass es Phänomene überhaupt gibt. Sondern geht davon aus, das sind real. Und ich schaue jetzt mal, wie weit ich mit meinen Modellen, Theorien und so weiter diese Phänomene erklären kann. Und zweitens beruht jede Wissenschaft auf dem Postulat der Objektivität oder Intersubjektivität. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Methoden, Theorien, Modelle müssen kommunizierbar sein, zumindest innerhalb der Leute, unter den Leuten, die vom betreffenden Fach etwas verstehen, muss alles nachvollziehbar, korrigierbar, unter Umständen falsifizierbar, also widerlegbar sein. Alle wissenschaftliche Erkenntnis entspringt natürlich der Alltagserkenntnis, die noch im Mesokosmos verhaftet ist. Das kann auch gar nicht sein, nicht anders sein, sonst müsste man ja hier wieder einen Sprung annehmen. Auch Wissenschaft fiel ja nicht vom Himmel. Aber sie geht als verfeinerte und verobjektivierte Form der Erkenntnis weit über die Alltagserkenntnis hinaus. Sie versucht, die Weiten des Makrokosmos, die Weiten des Universums zu rekonstruieren. Sie versucht, den Mikrokosmos zu rekonstruieren, und zu beschreiben und zu erklären. Und alle Phänomene zu erklären, die unseren Sinnesorganen nicht unmittelbar zugänglich sind. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnis übersteigt mit ihren Methoden, Theorien, Modellen, Hypothesen etc. etc. bei weitem, zum Teil bei weitem, das, was unserer Anschauung zugänglich ist. In gewissem Sinne ist das ein Paradox, aber wissenschaftliche Theorien müssen nicht anschaulich sein, sie müssen nur in sich stimmig sein. Besonders in der Mathematik. hochkomplizierte Berechnungen, die die allermeisten Menschen gar nicht verstehen, gar nicht nachvollziehen können, außer den Mathematikern, den Spezialisten auf dem Gebiet, die aber in irgendeiner Art und Weise dann zu gültigen, zu wahren Ergebnissen kommen. Gibt es Grenzen der Erkenntnis und der wissenschaftlichen Erkenntnis insgesamt? Methodische Grenzen zeigte die Wissenschaft bisher nicht. Es wurden immer wieder neue Methoden entwickelt, Beobachtungsmethoden, Experimentiermethoden, immer wieder neue Geräte erfunden, die uns immer mehr Einblicke gewährt haben in die Welt der kleineren und kleinsten Teilchen, genauso in die Welt des Universums. Es wurden Geräte entwickelt, die uns erlauben, in die Tiefsee hinunterzutauchen und so weiter und so weiter. Und möglicherweise wird sich das weiter fortsetzen. Mit immer neuen Techniken, Geräten wird man immer neue, tiefere Einblicke in verschiedene Phänomene gewinnen. Hingegen kann man wohl, vorsichtig gesagt, davon ausgehen, dass es Erkenntnisgrenzen in Bezug auf ganz bestimmte hochkomplexe Phänomene gibt, wie unser eigenes Gehirn. Dass ein System niemals imstande ist, sich selber hundertprozentig zu begreifen. Ich habe, glaube ich, auch vor Monaten das Beispiel gebracht mit der Wolke, die Innen- und Außenansicht. Wenn Sie in einem Flugzeug durch eine Wolke fliegen oder aus dem Fenster schauen, was sehen Sie da? Nebel. Strukturlose Masse. Hat dann die Maschine die Wolke hinter sich gelassen, da kommt die Sonne hervor, sie blickt hinunter, dieselbe Wolke zeigt Strukturen, mitunter relativ bizarre Strukturen und erscheint jetzt als etwas völlig anderes, als solange sie in der Wolke noch drinnen waren. Ich glaube, das veranschaulicht ganz gut auch die Situation unseres eigenen Gehirns, die subjektive und die objektive Sicht der Gehirnforscher. Biologe ganz allgemein, kein Gehirne, was den Menschen betrifft, aus ethischen Gründen, weil es eben, das wäre der dritte Grenzpunkt, ethische Grenzen in der Wissenschaft gibt. Er kann tote Gehirne von außen beobachten, vielleicht ist eine Sache imstande, tatsächlich alle einzelnen der Milliarden von Neuronen herauszusezieren. Er kann an lebenden Gehirnen auch mit Elektroden und so weiter verschiedene Erkenntnisse objektiv gewinnen, aber er gewinnt auf diese objektive Art und Weise natürlich niemals ein ganz klares, hundertprozentiges Bild über Ihre oder meine Gedanken oder über unsere Gefühle. Die bleiben dem Subjekt verhaftet. Also, solange ich drinnen bin, sehe ich nicht die Wolke, mein eigenes Gehirn. Bin ich draußen, sehe ich zwar das Gehirn, aber nachdem ich nicht mehr drinnen bin, entziehen sich verschiedene Leistungen dieses selben meines Gehirns. Das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte. Alles, was wir natürlich hier über unser eigenes Erkennen und Denken und so weiter reflektieren, ist eine Leistung unseres Gehirns. Und die stößt womöglich, ich vermute ja, an bestimmte Grenzen. Es ist zwar für die Wissenschaft nicht oder kein guter Ratschlag, zu sagen, das oder jenes wissen wir nicht und werden es nie wissen. Es gehört gerade zum Streben der Wissenschaft zu sagen, alles ist grundsätzlich wissbar, aber dass sie grundsätzlich wissbar ist, bedeutet nicht, dass wir auch eines Tages alles wissen werden. Die Wissenschaft erscheint vielmehr als ein selbstorganisierender Prozess. Bei der Lösung bestimmter Probleme treten auch sofort wieder neue Fragen auf und so weiter und so fort. In gewisser Sinne kann aber auch die Wissenschaft analog zu unserem rationalen Apparat, wo wir gesagt haben, ein Kreislauf von Erfahrung und Erwartung, beschrieben werden als ein Kreislauf von Erfahrung und Theorie. Wissenschaft beruht auf der einen Seite auf empirischen Beobachtungen, Experimenten und so weiter, aber vor allem auch auf Theorien, ein bloßes Ansammeln von sogenannten Fakten. Ist nicht Wissenschaft, das ist ein Briefmarkensammeln oder Sammeln von Bierdeckeln oder was auch immer. Wissenschaft ist im engeren Sinne nur, wenn sie auch bestimmte und zwar umfassende Theorien über eine möglichst große Zahl von Phänomenen quasi drüber stülpen kann. Das eigentliche Ziel der Wissenschaft ist, jeder Wissenschaft ist, mit möglichst vielen, aber sehr umfassenden Theorien, möglichst viele Klassen von Phänomenen kausal zu erklären. Während nun also unser Rationalapparat, wie gesagt, an Grenzen stößt, das sind die mesokosmischen Grenzen, ist die Wissenschaft insoweit grenzenlos. Aber wir haben da andere Aspekte hier auch diskutiert. Nachdem, wie Erhard Oeser das formuliert hat, Wissenschaft einen Prozess der Informationsverdichtung darstellt, aber immer mehr Informationen, Einzelinformationen zu immer mehr und immer kleineren Teilen und Teilen angesammelt wird, besteht die Gefahr einer Involution, das heißt eines Stillstands der Evolution. Was Physiker als Wärmetod des Universums bezeichnen, wenn alles aus sein wird in 12 Milliarden Jahren oder irgendwann, kann man analog dazu sagen, ja, es kann sich ein System wie die Wissenschaft irgendwann von selber totlaufen, wenn die Kriterien, vor allem das Kriterium der Objektivität, nicht mehr erfüllt werden kann, wenn keiner mehr imstande ist, die Fülle von Informationen, die es gibt, in irgendeiner Form noch nachzuvollziehen, geschweige denn zu bewältigen und zu immer umfassenderen Systemen zusammenzufügen. Es könnte sein. Wie gesagt, jedenfalls gibt es Tendenzen, aber die gibt es ganz allgemein in unserer Zivilisation, dass Information ursprünglich für Organismen so elementar wie nur etwas umschlagen kann ins Nachteil, wenn die Informationsfülle zu groß ist, wenn die Mechanismen des Erkenntnisapparates, sei es auf rationaler Ebene, sei es auch auf wissenschaftlicher, rationaler Ebene, nicht mehr imstande sind, die von ihr selber wohlgemerkt produzierte Informationsfülle zu bewältigen. So wie zu wenig Information tödlich sein kann, kann auch zu viel Information letzten Endes tödlich sein, zu völliger Orientierungslosigkeit führen und damit ein Weiterleben nicht nach dem Tode, sondern im ganz konkreten Sinne erschweren bzw. verunmöglichen. Das wären jetzt im Großen und Ganzen alle wichtigen Dinge, die ich heute noch sagen, noch wiederholen wollte. Gibt es Ihrerseits noch konkretere oder auch abstraktere Fragen zum Thema? Für die, die eine Prüfung machen wollen, es spielt sich noch nie bei mir eine Prüfung gemacht haben, es ist immer so, ich gebe drei Fragen, drei Übersichtsfragen, die dann möglichst in Form kurzer Aufsätze möglichst präzise zu beantworten sind. Ein Prüfungsstoff wie bei dieser Vorlesung oder auch bei all meinen Vorlesungen eigentlich und bei vielen Vorlesungen hier in der Philosophie kann nicht so aufbereitet werden, auch die Prüfung kann nicht so aufbereitet werden oder vorbereitet werden wie in der Anatomie oder in der Physiologie. Wenn die Frage in Anatomie lautet, wie viele Halswirbel hat der Mensch, dann können es nicht lange Essays drüber schreiben, ja vielleicht 6, vielleicht 7, manchmal sind es 8, da ist die Frage eindeutig, 7, Schluss. Und da kann der Prüfer dann auch sehr genau, wenn er 20 solcher Fragen gibt, wie viele Knochen hat der Mensch insgesamt, wie viele Gehörknöchel hat er und so weiter, da sind eindeutige Antworten zu erwarten, unabhängig davon, dass es Fälle geben kann, wo das aus pathologischen Gründen, die Anatomieprüfer möchte wissen, wie ist das im Allgemeinen, wie viele Halswirbel hat er, 7, Schluss. Ich kann schwer eine Prüfungsfrage so formulieren, was ist der Sinn des Lebens? Ein Satz, mehr dürfen Sie dazu nicht schreiben. Also das nur zur Information. Ich werde keine Jahreszahlen prüfen, vor allem nicht solche, die ich selber nicht auswendig weiß, das wäre unfair. Ich werde sicher nicht jetzt, wie gesagt, das ist keine Humanbiologie-Vorlesung, es wird keine Prüfungsfrage sein, wie hießen die ganzen prähistorischen Hominiden. Es könnten Prüfungsfragen sein, was ist evolutionäre Erkenntnis, was bedeutet Mesokosmos, gibt es Grenzen der Erkenntnis, wie weit gehen die kognitiven Kapazitäten von Tieren, wodurch kennzeichnet sich unsere Sprache, was ist Kommunikation im Allgemeinen. Warum kann man sagen, dass Leben ein informations- oder erkenntnisgewinnender Vorgang ist? Solche und ähnliche Fragen mehr. Ja, Ihrerseits noch irgendwas? Bitte.
Wir sind ja schon
an der Seite. Na, also bei Anfang des nächsten Semesters.
Jetzt sind wir auf Univis
wahrscheinlich, oder? Bitte?
Auf Univis kann man das
finden? Auf Univis können Sie immer schauen. oder auf der, noch besser, auf der Homepage Instituts für Philosophie. Wenn Sie bei Google Institut für Philosophie eingeben, kommt immer zuerst das Institut, obwohl es weltweit Hunderttausende gibt. Das haben die gut gemacht. Und dann gehen Sie einfach auf Prüfungen. Aber da gibt es zwei Rubriken. Da sage ich für alle, weil da gibt es immer wieder Missverständnisse. Die erste Rubrik sind Prüfungen, für die eine Anmeldung nicht notwendig ist. Die überwiegende Zahl von Prüfungsterminen finden Sie aber dort, wo eine Anmeldung notwendig ist. In meinem Fall ist eine Anmeldung nicht notwendig, obwohl ich immer wieder dort erscheine unter den 100 Prüfern, die eine Anmeldung verlangen. Also das, Sie müssen sich nicht anmelden, ich bitte Sie sogar, schicken Sie mir keine E-Mails, ich habe genug Informationen. Bitte.
Könnten Sie nochmals erwähnen, Sie haben ein Buch erwähnt von Ihnen, glaube ich, oder die der Vorlesung so halbwegs entsprechen.
Ja, so halbwegs, ist gut gesagt. Nicht? Also es entspricht keines der Vorlesung überhaupt. Also insgesamt, was die Sinnfrage betrifft und einige allgemeine evolutionstheoretische Fragen, die wir zu Beginn der Vorlesung diskutiert haben, empfehle ich ohne jede Bescheidenheit mein Buch Darwins Kosmos, sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit natürlich über die philosophische Audiothek, da wird ja jede Vorlesung aufgezeichnet, sich ab und an zu vergewissern, ob Sie alles richtig mitbekommen haben. Das hat, soweit ich sehe, sehr viele Zugriffe, also da scheinen sehr viele zu gebrauchen, nicht nur was meine Vorlesungen betrifft, auch Lehrveranstaltungen anderer Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten gelten die Missschriften. Für diejenigen von Ihnen, die mich, mir im nächsten Semester die Ehre geben wollen und die Vorlesung noch nicht gehört haben, denn die habe ich schon vor einem Semester gehabt. Im Sommersemester wird also die Vorlesung zur gleichen Zeit am gleichen Ort lauten: Krisen und Katastrophen aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Sicht. Die Welt ist nicht untergegangen am 21. Dezember, aber wie man sieht, sind uns Krisen und Katastrophen erhalten geblieben. Es mag also weiterhin ein interessantes Thema sein. Das also nur als Ankündigung noch in eigener Sache. Wenn es Ihrerseits sonst nichts gibt, wünsche ich erstens einen schönen Abend. Zweitens danke für Ihr konstantes, wohlwollendes Interesse. Drittens viel Spaß bei den Prüfungen, die auf Sie in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall warten, so oder so. Und viertens würde ich mich freuen, dann den einen oder anderen von Ihnen im nächsten Semester wiederzusehen. Danke.